August 1952, 2 Jahre bevor das Werk ediert wurde, der Herr der Ringe. Tolkien hatte zu diesem Zeitpunkt schon 14 Jahre am Herr der Ringe gearbeitet und rechnete gar nicht mehr damit, dass sein Werk überhaupt jemals veröffentlicht werden würde. Das lag auch daran, dass er darauf bestand, den Herr der Ringe zusammen mit dem Silmarillion zu veröffentlichen. Er wollte die beiden Werke zusammen ediert wissen. Dagegen wehrten sich alle Verleger, weil das Silmarillion ein sehr langatmiges, schwerfälliges Buch ist. Tolkien machte diese Audioaufnahmen im August 1952 und sandte sie an Rainer Unwin. Das war der Sohn des Verlegers, der 1937 den kleinen Hobbit auf den Markt gebracht hatte. Unwin war begeistert und forderte daraufhin von Tolkien das Manuskript des Buches an und damit begann im Grunde die Erfolgsgeschichte. Unser Thema ist heute Mythos und Logos, hat Tolkiens Werk eine Botschaft? Ich habe das in 5 Kapitel gegliedert. Zunächst erstmal ganz kurz der Inhalt der 3 wesentlichen Werke. Das Silmarillion, von dem ich gerade eben sprach, was eben für Tolkien sehr wichtig war, der kleine Hobbit und der Herr der Ringe. Ich habe diese Inhaltsangabe vorgeschoben, weil ich nicht weiß, wie die Vorkenntnisse der einzelnen Hörer hier sind. Das Silmarillion, 1977 posthum veröffentlicht. Tolkien gelang es nicht, dieses Werk noch zu Lebzeiten veröffentlicht zu sehen. Das Silmarillion beschreibt die Vorgeschichte des Herrn der Ringe in dunkler Vorzeit. Es fängt an mit einer Kosmogenese, mit dem Hervorgang des Kosmos aus dem einen Gott, Eru Iluvatar, der zunächst die Ainur schafft, die Heiligen, die Engel, die als reine Geister um ihn versammelt sind und mit ihm zusammen die Schöpfungsmelodie anstimmen. Eru ist es, der nachher diese Schöpfungsmelodie in die Wirklichkeit setzt. Unter diesen Ainur befindet sich der mächtigste Melkor und dieser tritt als Störer der Melodie auf. Als derjenige, der eine eigene Melodie schaffen möchte, was ihm aber nicht gelingt, und stattdessen schafft er nur Disharmonien. Später, als die Erde geschaffen ist und diese Ainur, diese engelhaften Wesen, von denen später auch Sauron, Saruman und Gandalf welche sind, als die Erde nun geschaffen ist, wird sie beleuchtet von dem Licht zweier Bäume. Das Licht eines goldenen und einen silbernen Baumes, das Licht, das aber zerstört wird von Melkor, diesem gefallenen Ainur, mit Hilfe einer Spinne. Aber dieses Licht kann gerettet werden, kann bewahrt werden in 3 Steinen, in den Silmarillen. Und in diesen Silmarillen, diesen Steinen, in denen das Licht bewahrt wird, diese haben gleichsam dem Buch ihren Namen gegeben. Später erfahren wir vom Erwachen der Elben, noch später von den Menschen, den Vorfahren Aragorns, von ihrem Hochmut und von dem Untergang der Insel Al-Kalabit. In einem letzten Kapitel schildert Tolkien die Vorgeschichte, die unmittelbare Vorgeschichte zum Herr der Ringe, schildert, wie Sauron die Ringe schmiedet, um die Völker zu versuchen. Er tritt als Verführer, als Versucher an die Völker heran. Den Elben sagt er und gibt er Ringe, indem er sagt, ihre Ringe können den Verfall aufhalten. Den Zwergen verheißen sie Gold und den Menschen Macht. Die Menschen, die diese Ringe benutzen, werden zu Schatten ihrer eigentlichen Berufung, zu Ringgeistern, zu Nazgul. Alle Ringe werden von dem Herrscherring Saurons, wie gesagt, auch eines gefallenen Ainur kontrolliert. Als der eine Ring verloren geht, werden die Istari ausgesandt. Ainur geringeren Grades, man könnte sie auch als Schutzengel bezeichnen. Es sind ihrer 5 und die bekanntesten von ihnen sind Radagast, Saruman und Gandalf. Einer dieser Schutzengel, dieser Istari, klopft eines Tages an die Tür von Bilbo Beutlin, einem kleinen Hobbit. Die Hobbits hatte Sauron vergessen. Sie schienen ihm zu gering zu sein, als dass er sie zu versuchen trachtete. Mit dem gleichnamigen Kinderbuch, Der kleine Hobbit, gelang Tolkien 1937 der erste große Erfolg. Der kleine Hobbit weiß nichts von den Schatten der Vergangenheit. Er wird von dem Istari Gandalf mit den Zwergen zusammen auf eine Schatzsuche geschickt. Er soll den Arkenjuwel und den Schatz Thorin Eichenschilds finden. Er begegnet auf diesen Abenteuern Trollen, Riesen, Orks, Riesenadlern, Elben und zuletzt diesem Drachen Smaug. Die Leistung Bilbos bei diesem Abenteuer besteht darin, seine Freunde immer wieder aus der Klemme zu helfen und schließlich zu verhindern, dass Elben, Menschen und Zwerge sich aus Goldgier gegenseitig die Köpfe einschlagen. Am Rande des Abenteuers findet der kleine Hobbit den Herrscherring Saurons und bringt dieses mächtige Artefakt ins Auenland, der Heimat der Hobbits. Der Schatten der Vergangenheit lastet über der friedlichen Idylle, ohne dass zunächst jemand etwas davon ahnt. 17 Jahre nach Veröffentlichung des Hobbits, 1954 und 1955, wurde Der Herr der Ringe ediert. Die eigentliche Handlung erstreckt sich über ein halbes Jahr, eingebettet aber in einen historischen Kontext von etwa 5000 Jahren. Das Jetzt steht in der Verantwortung von Vergangenheit und Gegenwart. Auf diese Vergangenheit stoßen die Gefährten immer wieder durch Gedichte, Sagen, durch Elrond, der diese ganze Zeit als langlebiger Elb überdauert hat. Sie stoßen auf Artefakte und nicht zuletzt auf Ruinen, die anzeigen, was für ein Schicksal die Völker ereilen kann, wenn sie nicht ihrer Berufung gerecht werden. Der Herr der Ringe ist die Geschichte wie ein Ring, der die Macht des Bösen in sich trägt, von den Ohnmächtigen vernichtet wird, indem sie die Heimat aufgeben, 2500 Kilometer zu Fuß ins Ungewisse marschieren und durch Liebe, Opferbereitschaft und Demut den Feind besiegen. Ganz kurz habe ich jetzt also einen Abriss gemacht über den Inhalt dieser drei wichtigen Werke, des Silmarillion, der kleine Hobbit und der Herr der Ringe. Hat Tolkiens Werk eine Botschaft? Ich möchte zwei Punkte behandeln, nämlich die Frage nach der Allegorie und nach der Renaissance des Heidentums. Das Problem ist nämlich, wenn man sich mit dem Werk Tolkiens beschäftigt, insbesondere mit dem Herr der Ringe, stolpert man im Vorwort des Herrn der Ringe auf die Aussage, dass es, was eine irgendeine tiefere Bedeutung oder Botschaft betrifft, so gibt es nach der Absicht des Verfassers keine. Das Buch ist weder allegorisch noch aktuell. Verbietet sich durch diese Aussage die Auseinandersetzung mit dem Stoff? Ich meine nicht, und der Autor wollte es selbst auch nicht so verstanden wissen. Dieses erste Zitat steht in einem Kontext, und zwar wehrte sich Tolkien gegen eine Politisierung seines Textes, gegen eine Anwendung auf den Zweiten Weltkrieg, den er eben nicht mit seinem Werk verarbeiten wollte. Der Autor wendet sich gegen eine allegorische Auslegung, also gegen die Gleichsetzung von Personen mit Charaktereigenschaften. Sein Epos handelt eben nicht von Typen, sondern von Leistungen besonders begabter und begnadeter Individuen. So schreibt er im Brief 281. Frodo steht eben nicht für etwas anderes, wie eben bei der Allegorie. Er verkörpert keinen abstrakten Begriff, etwa eine Tugend. Vielmehr ist er ein Handelnder und als solcher ernst zu nehmen. Zweifelsohne hat Tolkien im Modus der Fantasie etwas Bedeutsames gesagt. Ein Problem sei er jedoch darin, und das wieder im Vorwort, dass viele Leute Anwendbarkeit und Allegorie verwechseln. Aber die eine ist der Freiheit des Lesers überlassen, die andere von der Absicht des Verfassers aufgezwungen. Er wollte hier also keine pädagogischen Tricks anwenden, um den Leuten irgendwas beizubringen, sondern er wollte eine Geschichte erzählen. Er bediente sich dabei der Mittel der Kunst und ähnlich wie bei Gemälden, die es im Betrachten zu erschließen gilt, geht es auch hier nicht um irgendwie eine Definition, sondern es geht um eine Veranschaulichung, um Beispiele, die erschüttern. Aber es geht auch um das Sehen vor allem um das Sehen nach Vervollkommnung. Tolkien räumte schließlich selber ein in seinem Brief 215, lange Erzählungen können nicht aus nichts gemacht werden. Man kann den primären Stoff nicht zu sekundären Mustern gruppieren, ohne Gefühle und Meinungen zu verraten. Was ist es für eine Meinung, die Tolkien in seinem belletristischen Werk verrät? Welches Verständnis von Welt liegt ihm zugrunde? Wie gesagt, habe ich mich selber mit diesem Thema eingehend beschäftigt. Ich habe zunächst im Jahre 2002 mit Gabriele Kubi, die morgen über Harry Potter hier spricht in Freiburg, ein Buch geschrieben über Herr der Ringe und Harry Potter. Und als zweites habe ich im vergangenen Mai an einem internationalen Symposium der Inklingsgesellschaft teilgenommen, die sich eben, wie gesagt, mit dem Werk fantastischer Autoren wie C.S. Lewis, Chesterton, George MacDonald und Tolkien beschäftigt. Und auf dieser Tagung habe ich über Magie bei Tolkien gesprochen. Jetzt aber die Frage, inwiefern das Werk Tolkiens eine Renaissance des Heidentums darstellt, so wie es beispielsweise auch der Regisseur der aktuellen Filme, Peter Jackson, versteht. Tolkien schuf eine Fantasiewelt, die von Geschöpfen aus nordeuropäischen Sagen bevölkert ist. Elben, Zwergen, Trollen, Riesen, Drachen, Goblins. Es gibt machtvolle Artefakte, wie Schwerter, Ringe, Rüstungen. Es gibt sagenhafte Schätze, riesige Burgen und blutige Schlachten. All dies scheint ja sehr heidnisch zu sein. Eine monumentale Kulisse, vor der die nordeuropäischen Sagen wieder auferstehen. Tolkien fing in den Schützengräben des Ersten Weltkrieges mit seinem Epos an. Er schrieb es im Schlachtgetümmel. Und man könnte dieses Epos auch als Gegenentwurf sehen zu dem, was zur selben Zeit Schriftsteller in Deutschland mit dem Nibelungenlied und der Edda machten. Hierzulande wurde dieser Stoff für die völkische Propaganda missbraucht. Wir lesen das ja auch im Brief 45, wie sich da der Tolkien dagegen wehrt. Während es hierzulande Versuche gab, das Christentum mit dem Nationalsozialismus kompatibel zu machen, ging Tolkien genau den umgekehrten Weg. Er heiligte und christianisierte die nordeuropäischen Sagen, wie es nach seiner Aussage englische Tradition ist. In der deutschen Tradition der neuheidnischen Rezeption der Sagenwelt steht etwa Stefan Ulbrich, der 1990 sein Manifest Heidesein vorgelegt hat. Seine Abgrenzung von der Bibel soll den Blick schärfen, wie sehr verschieden Heidentum und Christentum sind. Das mag vielleicht für manche ein bisschen platt klingen, aber der hat es tatsächlich so rausgearbeitet. Und es ist eigentlich auch recht plausibel. Während eben das Christentum von dem einen Gott ausgeht und folglich auch von einer Wahrheit, sagt das Heidentum, wir glauben an viele Götter, gleichzeitig an viele Wahrheiten, gleichzeitig an Dialektik. Wenn es eine feste Wahrheit nicht gibt, kann es folglich auch keine Sünde geben, sondern höchstens die Schande. Dort, wo der Christ sich in Demut übt, hat der Heide den Willen zur Macht. Und allgemein kann man davon sprechen, philosophisch gesehen, das Christentum geht eben vom Sein aus, das Heidentum vom Werden. Untersuchen wir zunächst das Gegensatzpaar Sein und Werden. Damit verbunden ist auch die Frage nach dem Ursprung der Welt, nach der Kosmogenese. Tolkien hat sich im Silmarillion, genauer in der Ainulindale, ausdrücklich damit beschäftigt. Seine Schöpfungsgeschichte steht kontradiktorisch allen heidnischen Mythen gegenüber. Also kommen wir zum dritten Punkt, Mythos und Logos, der Kernpunkt dieses Vortrages. Als erstes Kosmogenese. Der Mythos ist eine Aussage, eine Rede, eine Erzählung. Das heidnische Denken ist ein mythisches Denken. Es beruht weder auf logischer Schlussfolgerung noch auf Offenbarung. Während wissenschaftliche Aussagen in dem Gebrauch der Vernunft gründen, Abstraktionen sind und Auskünfte über notwendige Ursachen geben, gehen die Aussagen der Bibel darüber hinaus. Die Aussagen der Bibel sind deswegen nicht unvernünftig, nein, sie sind übervernünftig. Mit dem Verstand mag ich darauf kommen, dass es einen Gott als erste Ursache geben muss. Römerbrief 1,20 sagt ja auch ausdrücklich, dass jeder Kraft seiner Vernunft um die Existenz Gottes wissen kann. Die Offenbarung geht aber darüber hinaus. Die Offenbarung sagt mir etwas vom Wesen Gottes, sagt mir etwas davon, dass dieser der Liebe ist, dass er dreifaltig ist, dass er für uns gestorben ist. Der Mythos ist weder wissenschaftlich noch geoffenbart, sondern der Mythos ist das Produkt der Fantasie. Eben eine Geschichte, die beschreibt, was ist, indem sie erzählt, wie es geworden sei. Der heidnische Mythos gründet in dem Wissen um die Gebrochenheit dieser Welt, sehnt sich möglicherweise nach Erlösung, weiß aber weder etwas vom Paradies noch wirklich von Gott, denn der antike Heide nahm die Welt so in den Blick, wie sie sich darbot, nämlich als gefallene Welt. Als wesentliche Merkmale erschienen ihnen Tötung und Kampf. Dies spiegelt sich in den Mythen wider und in der Erklärung, wie die Welt ihren Anfang genommen habe. Ob wir nun das babylonische Epos betrachten, nachdem die Naturgewalten Apsu und Tiamat von ihren Kindern, den Göttern, erschlagen werden, hier, wie auch im griechischen Mythos nach Hesiod, geht die Ordnung der ungeordneten Natur voraus, der Kosmos aus dem Chaos. Ausdrücklich wird gesagt, Gaia, die Erde, entstammt dem Chaos. Bei Tolkien ist dies nicht so. Er erzählt zwar auch einen Mythos, aber vielleicht den einzigen, der eine Geschöpfungsgeschichte ist. Wo liegt der Unterschied? Ist das mythische Denken passé? Ich meine nein. Die moderne Rezeption des Mythos ist die Evolutionstheorie. Sie basiert nicht auf Beweisen, sondern ist auch eine Fantasiegeschichte. Der Kosmos habe sich aus dem Chaos entwickelt, wie in den Mythen. Das Bessere aus dem Unvollkommenen. Aus dem Ungeordneten der Materie geht der Geist hervor. Als Prinzipien werden die Mutation, der Zufall und die Selektion, die Aggression, die Tötung genannt. Damit ist wie im heidnischen Mythos der Tod das Prinzip der Entwöhnentwicklung. Der Tod wird nicht als Übel verstanden, sondern ist notwendig für das Werden. Konrad Lorenz spricht vom sogenannten Bösen. Was ist der Logos? Logos ist das griechische Wort für Wort und Vernunft und es bezeichnet nach dem Brockhaus auch die dritte göttliche Person. Was ist die Alternative zum mythischen Denken? Entweder hat sich unsere Welt durch eine fortwährende Kette von Zerstörung entwickelt oder sie wurde perfekt ins Dasein gesetzt. Schöpfung, wie sie auch Tolkien beschreibt, geschieht als Creatio ex nihilo eines Gottes, der vollkommen und gut ist. Bei Tolkien schafft Eru Ilúvatar Geist und Materie, die Engel und den Kosmos. Er gibt den Dingen ihre Ordnung, was im Bild einer großen Melodie ausgesagt wird. Tolkien beschreibt das Werk der Schöpfung als orchestrales Werk, wobei Gott den Engeln die Melodie lernt und ihnen Instrumente gibt, ehe er selbst, Gott, die Welt in die Wirklichkeit setzt. Evolution und Schöpfung stehen sich kontradiktorisch gegenüber. Sie schließen einander aus. Es ist undenkbar, dass Gott zu Beginn den Mangel setzt, welcher sich durch die Tötung selbst vervollkommnet. Die Evolution ist nicht nur der Leitgedanke der modernen Naturwissenschaften, sondern auch vieler neuzeitlichen Philosophien und politischen Ideologien, etwa des Kommunismus und Nationalsozialismus. Mit seiner Schöpfungsgeschichte bezieht Tolkien Position gegen das materialistische Neuheidentum. Wenn Gott alles vollkommen gemacht hat, woher kommt dann aber der Mangel? Woher kommen Tod und Leid? Nach christlicher Lehre ist der Tod nicht ursprünglich, sondern Folge der Sünde. Das lesen wir im Römerbrief 6,23 zum Beispiel. Diese theologische Frage wird von Tolkien ganz explizit thematisiert in dem Buch Anthrapet Finrod ad Andret in dem 10. Band von History of Middle-earth, Morgoths Ring. Der Mangel, alles Böse und Übel, kommt nicht von Schöpfe und ist kein zweites Prinzip, sondern eine in missbrauchter Freiheit vollzogene Abkehr von Gott. Damit beende ich auch diesen vielleicht etwas langen Exkurs in die Geistesgeschichte und beschäftige mich wieder eingehend mit dem Werk Tolkiens. Tolkiens Werk ist durchdrungen von der Feststellung, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Im Bild der Schöpfungsmelodie stört Melkor die Harmonie. Er missbraucht seine Freiheit, um schiefe Töne zu spielen. Melkors Disharmonie korrumpiert die Natur. Er schmeißt Berge um, seine Bosheit geht in die Welt auf. Mit zwei Begriffen zeigt Tolkien, dass seine Welt eine gefallene Welt ist. Das erste, darauf bin ich schon kurz zu sprechen gekommen, ist der Begriff unter dem Gesetz der Sonne. Ursprünglich wurde die Welt von zwei Bäumen beleuchtet. Als diese aufgefressen worden sind, scheint nur noch ein Abglanz von ihnen in den Silmaril, die später an den Himmel gehängt werden und dort Sonne und Mond sind. Der zweite Begriff für eine gefallene Welt ist die gekrümmte Erde. Bei Tolkien war die Welt ursprünglich eine Scheibe und der Zugang zum Paradies möglich. Alles lag auf einer Ebene. In dem Buch Al-Kalabet im Silmarillion schildert Tolkien den Untergang der Insel Al-Kalabet. Er greift damit zwei Geschichten auf. Einerseits nämlich die Atlantis-Geschichte, andererseits die Geschichte von Noah aus der Bibel. Und die Menschen trotzen mit ihrem Hochmut gegen Iluvatar. Auf dieser Insel ist auch ein Heiligtum errichtet für den einen Gott. Ständig kreisen drei Adler um dieses Heiligtum. Die Auflehnung der Menschen geht so weit, dass sie schließlich auf dieses Paradies zufahren und es besetzen wollen. Daraufhin setzt Iluvatar einen Schlussstrich und er krümmt die Erde. Er krümmt die Erde weg vom Paradies. Dies ist zwar alles nur ein Bild, ein literarisches Bild, aber ich finde ein sehr schönes Bild für die Gebrochenheit unserer Welt, die eben keinen direkten Zugang zu Gott mehr hat. Auf diese Weise zumindest, dass wir entfernt sind vom Paradies. Tolkien thematisiert nicht nur die Gebrochenheit der Welt, sondern auch die Sehnsucht nach Erlösung. Dies kommt auch in den Filmen am Rande zum Tragen. Die Elben wollen ja immer mit ihren Schiffen Mittelerde verlassen, um zu diesem verlorenen Paradies zu fahren. Es ist die Sehnsucht der Elben nach Erlösung. Bei Tolkien sind geistige Wirklichkeiten in literarischen Bildern dargestellt. Das Böse ist als geistige Wirklichkeit sichtbar. Es ist eine reale Bedrohung und es ist hässlich, wie etwa bei dem Maler Hieronymus Bosch. In der scholastischen Theologie kennen wir den Ausdruck Anima forma corporis. Der Ausdruck des Äußeren verweist auf sein Inneres. Jedes Erscheinungsbild gibt einen Hinweis auf die innere Wirklichkeit. Weswegen im Modus des Märchens die Bösen hässlich sind und ihre Gemarkungen entstellt, die Guten aber edel, wahrhaftig und schön. Zarte Gemüter lehnen Tolkien allein deswegen ab, weil er mit solchen Bildern arbeitet. Sie vergessen, wir leben im gefallenen Äon, in einer gefallenen Welt. Wir sehen jetzt gleich eine Szene aus dem Herr der Ringe. Und in dieser Szene sehen wir die erste Auseinandersetzung mit den Ringgeistern. Sie sind nur noch Schemen ihrer einstigen Berufung. Indem der Hobbit den Herrscherring auf sie zieht, wird er in ihr Schattenreich gezogen. Sauron und seinen Schergen gebricht es an Licht, an Güte, Schönheit und Wahrheit. Deswegen ist dieses Reich dunkel. Damit sind wir schon bei dem zweiten Punkt, Privatio Boni. Das Böse ist kein selbstständiges Sein, sondern nur ein Mangel am Guten. Was wir auch eben in der Szene gesehen haben, die Nazgûls sind Schatten ihrer einstigen Berufung. Man kann ihre Gesichter nicht sehen, sie sind dunkel, sie sind schwarz, sie sind eben Nichtsein. Der Herr der Ringe thematisiert den Widerstand der freien Völker gegen Sauron. Der gesamte Mittelerde-Epos hat den Kampf gegen das Böse zum wesentlichen Inhalt. Tolkien versteht das Böse nicht als zweites, als dualistisches Prinzip, welches Gott ebenbürtig wäre. Er sieht den Ursprung des Bösen vielmehr im Missbrauch der Freiheit und in der Missbrauch der Freiheit vollzogenen Abkehr vom Guten. Wie schon gesagt, Melkor stört die Melodie der Schöpfungsmelodie und tritt als Verwüster auf. Elrond sagt, nichts ist böse von Anfang an, selbst Sauron war es nicht. Das Böse ist eben lediglich privatio boni, Mangel am Guten. Es kann deformieren, es kann korrumpieren, es kann nie schaffen. Orks, anders als im Film dargestellt, dort wird der Eindruck erweckt, dass das Böse tatsächlich solche Kreaturen hervorbringen könnte. Orks sind nur misshandelte Elben. Es gibt kein in sich böses Sein, sondern nur moralische Bosheit. Tolkien sagt, das absolut Böse gibt es nicht, es ist null. Die Waffe der Nazgûl ist die Angst. Wie in der Bibel ist das Böse eine personale, gegen Gott gerichtete Größe, was wir etwa in Jesaja 14,12 folgende lesen. Saurons Sünde ist es, sein zu wollen wie Gott. Im Silmarillion steht, ein König aller Könige wollte er werden und ein Gott für die Menschen. Sarumans Wendung zum Bösen charakterisiert Gandalf als dessen freie Entscheidung. Zitat aus dem zweiten Band, er will nicht dienen, sondern befehlen. Das Böse ist die Negation des Guten, eine Leugnung des Wahren, eine Verzerrung des Schönen. Es ist hässlich, dunkel und nur ein Schatten seiner eigentlichen Bestimmung. Sauron ist deshalb der dunkle Herrscher, weil es ihm am Licht mangelt. Der Anführer der Ringgeister ist, Zitat, eine Gestalt im schwarzen Mantel, gewaltig und bedrohlich. Eine Krone aus Stahl trug er, aber zwischen Reif und Gewand war nichts zu sehen, außer einem tödlichen Funkeln von Augen. Im dritten Band, Seite 126. Wie auch die anderen Nazgûl ist er eine Existenz am Rande des Nichts. Zitat aus dem ersten Band. So schwarz waren sie, dass sie schwarze Löcher in dem tiefen Schatten dahinter zu sein schienen. Nochmal ein Zitat. Sie tragen nur Gewänder, um ihr Nichtsein zu verhüllen, ihr Nichtsein. Denn, wieder Zitat, sie sind leer und gestaltlos. Wer den Ring oft benutzt, um sich damit unsichtbar zu machen, schwindet, bis er schließlich ständig unsichtbar ist und im Zwielicht wandelt. Also jetzt eben auch wieder ein Zitat. Wandelt unter den Augen der dunklen Macht, die die Ringe beherrscht. Ja, früher oder später wird die dunkle Macht ihn verschlingen. Das Böse ist nicht nur Gegensatz zum Guten, sondern auch Gegensatz zu sich selbst. Kennzeichen sind Hass und Zerstörung bis hin zur Selbstzerstörung. Da das Schlechte alles negiert, negiert es auch sich selbst, zerfällt in Parteien und bekriegt sich. Wir sehen das im zweiten Band vom Herr der Ringe, wie die Orks aus Mordor und von Sauron übereinander herfallen. Wir sehen dies auch im Turm von Kirith Ungol, aus dem Frodo eigentlich nur entfliehen konnte, weil die Wachen sich gegenseitig aus Neid abgeschlachtet haben. Und Theoden sagt, seltsame Kräfte haben unsere Feinde und seltsame Schwächen. Es gibt einen alten Spruch, oft wird böser Wille Böses vereiteln. Aus dem zweiten Buch, Seite 229. Das Böse ist zwar eine tatsächliche Bedrohung, aber wirkliche Stärke besitzt es nicht. Gefährlich ist das Böse durch die Versuchung, symbolisiert durch den Ring. Angst und Begierde sind seine Waffen. Das Böse und die Versuchung sind allgegenwärtig. Um überhaupt vom Bösen sprechen zu können und nicht nur vom sogenannten Bösen wie Konrad Lorenz, sind die Voraussetzungen, dass unsere Geistseele Vernunft und freien Willen besitzen. Viele moderne Wissenschaftler sprechen den Menschen die Fähigkeit ab, eine Wahrheit erkennen und sich dafür entscheiden zu können. Triebbestimmung und Relativismus gelten heute als Grundkonstanten. Mittelerde hingegen ist ein fantastischer Ort in einer imaginären Zeit, aber keine Welt anderer Maßstäbe. Das Gewissen, die Stimme Gottes in uns, spricht zu allen Menschen guten Willens. Von den Hobbits heißt es, sie liebten es, Bücher zu haben über Dinge, die sie schon kannten und die wahr und klar und ohne Widersprüche dargelegt waren. Die Hobbits als Feinde der Dialektik. Als Saruman den Weg der Eindeutigkeit verlässt, wird er zum Vielfarbigen, so heißt es im zweiten Band, Seite 314. Ein Sophist und deshalb ein Illusionist der Sprache. Auf die Frage Eomers, wie ein Mensch beurteilen kann, was er tun soll, antwortet Aragorn, wie wir oben in Englischen auch lesen, er soll handeln und urteilen, wie er immer geurteilt hat. Gut und Böse haben sich in jüngster Zeit nicht geändert. Und sie sind auch nicht zweierlei bei Elben und Zwergen auf der einen und Menschen auf der anderen Seite. Ein Mann muss sie unterscheiden können, im goldenen Wald ebenso wie in seinem eigenen Haus. Tolkien wendet sich gegen eine konsequenzialistische, utilitaristische Moral. Faramir sagt, ich würde nicht einmal einen Ork mit einer Lüge in die Falle locken. Band 2, Seite 312. Und Aragorn, wir dürfen nicht auf einen alten Mann schießen, so unvermutet und ohne ihn angerufen zu haben, welche Furcht und welcher Zweifel auch immer auf uns liegt. Nie heiligt der Zweck die Mittel. Wir sahen, der Mensch ist in der Lage, das Gute zu erkennen, sind wir auch in der Lage, das Gute zu tun. Die Freiheit unseres Willens ist durch den Sündenfall gebrochen, wie wir bei Moses lesen. Genesis, oder erstes Buch Mose, Kapitel 8, Vers 21, das Trachten des Menschen ist böse von Jugend an. Je weniger wir das Laster meiden und somit der Begierde nachgehen, desto unfreier werden wir. Johannes 8, 34, jeder, der die Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Der Alkoholiker wird durch sein Alkohol nicht frei, sondern er wird durch ihn versklavt. Wer Drogen nimmt, wird nicht frei, sondern abhängig. Wir sind dann frei, wenn wir den Willen Gottes tun, dann unfrei, wenn wir ihm entgegenhandeln. Die permanente Versuchung durch den Ring ist eine Veranschaulichung dieses Satzes. Dieses Artefakt ist die ständige Gelegenheit zur Sünde. Solange es da ist, nagt es an den guten Vorsätzen. Der Ring ist ein Laster, eine Last, die Bilbo nicht loszuwerden vermag. Der Ring, eine ständige Versuchung, und Gandalf erweist sich hier einmal wieder mehr als Schutzengel, während er im Hobbit, der kleine Hobbit, immer dort auftaucht, wo Gefahr ist, tritt er im Herr der Ringe auch auf, um der Versuchung mit Widerstand leisten zu helfen. Hier bei dieser Szene, bei dem im Beutelsend mit Bilbo, tritt er, im Buch steht, unverhüllt auf. Das ist der Modus, in dem sich eben die Engel zeigen und offenbaren. Das gleiche Wort ist auch im Silmarillion gebraucht. Nirgends wird das Ringen deutlicher als bei Gollum, jenem Wesen, das 500 Jahre lang den Ring trug. Zwei Willen kämpfen in seiner Brust. Auch er, man möchte es gar nicht glauben, war auch einmal ein Hobbit. Ein Hobbit, der sich 500 Jahre lang die Einflüsterung des Bösen aussetzte. Das Böse nagte so sehr an ihm, dass er auch äußerlich entstellt wurde. Wie gesagt, bei Tolkien sind die geistlichen Wirklichkeit bildlich dargestellt. Er ist unfähig zur Unterhaltung mit anderen. Er kreist um sich selbst. Seine Gedanken kreisen einzig um den Ring. Er nennt ihn mein Schatz. Er entfremdet sich dermaßen, dass plötzlich zwei Personen fast miteinander streiten. Zwei Willen müsste man besser sagen. Smeagol und Stinker. Und er ist sich so selbst entfremdet, dass er zu sich selbst in der dritten Person spricht. Der schizophrene Disput wird mit zwei Stimmen vorgetragen, die eine Seite winselnd, die andere zischend. Hier leuchten die Augen grün, da werden sie bleich. Die bösen Einflüsterungen zermürben ihn Tag und Nacht. Zitat aus dem zweiten Band, Seite 294. Selbst als Gollum offensichtlich fest schlief und sich in seinen geheimen Träumen hin und her warf, zuckte er. An Gollum wird anschaulich, was Verderbnis bedeutet. Wille und Werke überlässt er einer anderen Regie. Die Personen in Tolkiens Werk sind nicht schwarz-weiß, sondern round characters. Jeder in Mittelerde muss um seine Berufung ringen, jeder ist der Versuchung ausgesetzt. Isildur, Gollum, Frodo, Bilbo, Sam, Faramir, Gandalf, Elrond und Galadriel werden durch den Ring auf die Probe gestellt. Pippin, Denethor, Aragorn, Gandalf und Saruman durch den Palantir, Eowyn, Aragorn, Baumbart, Sam, Arwen und Faramir bei der Wahl nach einem Ehepartner, Theoden, Boromir und Denethor durch die Macht, etliche Hobbits durch ihre Geltungsbedürfnisse innerhalb des eigenen Dorfes, die Zwerge graben zu tief und wecken Durins Fluch, die Elben trauen um die Vergänglichkeit des Schönen, die Menschen lehnen sich gegen ihre Sterblichkeit auf. Die Bergvölker haben sich von Saruman verführen lassen, die Ostlinge von Sauron. Jeder ist angefochten, doch wer fällt, hat die Chance zur Umkehr. Der nächste Punkt, Fall und Umkehr. Frodo beginnt seine Reise, indem er allen Besitz hinter sich lässt, sein Anwesen verkauft und vor dem Bauer Margot bekennt, was er ihm alles angetan hat. Er macht reinen Tisch und zeigt, Umkehr ist jederzeit möglich. Die Todesstunde ist der Moment der endgültigen Entscheidung. Theoden fällt in der Schlacht, findet aber noch Zeit, um Vergebung zu schenken und seinem Neffen als Thronfolger zu bestimmen. Da er den Feind in sich besiegt hat, kann er in Frieden scheiden. Für Boromir, Denethors Sohn, war die Stunde des Todes die Stunde seiner Umkehr. Er wollte den Ring gegen den Feind einsetzen, doch kann ein böses Mittel niederzudienen, Gutes zu tun. Der Ring muss vernichtet werden und lässt sich nicht gegen Sauron wenden. Den Verrat an der Gemeinschaft des Ringes sühnt Boromir, indem er sein Leben für die Hobbits hingibt. Aragorn tröstet den Sterbenden, er habe die Versuchung überwunden. Zitat, du hast gesiegt, wenige haben einen solchen Sieg errungen. Auch auf Frodo übt das Artefakt des Bösen seine Wirkung aus. Zitat, das zunehmende Gewicht des Rings, eine Last für den Körper und eine Folter für die Seele. Besorgt beobachtet Sam, wie sein Herr oft die linke Hand hob, als wolle er einen Schlag abwehren. Buch 3, Seite 239. Frodo, der Ringträger, fühlt sich ganz der Finsternis ausgesetzt. Zitat, zweites Buch, Seite 242. Kein Geschmack am Essen, kein Gespür für Wasser, kein Geräusch des Windes, keine Erinnerung an Baum oder Gras oder Blume, keine Vorstellung von Mond oder Stern sind mir geblieben. Ich bin nackt in der Dunkelheit, Sam, und es gibt keinen Schleier zwischen mir und dem Feuerrad. Ich fange an, es schon mit wachen Augen zu sehen, alles andere verblasst. Sam nimmt seinen Herrn Huckepack, bis er zusammenbricht. Die Hobbits geben nicht auf. Zitat, einen Fuß nach dem anderen krochen sie wie kleine Insekten den Hang hinauf, den Hang des Schicksalsberges. In den Klüften des Schicksalsberges, den Schmieden der Macht, vollzieht sich die jähe Wende. Frodo spricht plötzlich mit einer anderen Stimme. Der Ring hat sich seiner bemächtigt. Ich bin gekommen, sagt er, aber jetzt will ich nicht das tun, weswegen ich gekommen bin. Ich will diese Tat nicht vollbringen, der Ring gehört mir. Frodo fällt und versagt. Der Hobbit zieht das Kleinod auf und geht ins Reich der Schatten über. Frodo ist gescheitert, so schreibt Tolkien im Brief 191. Doch sein Auftrag wird durch eine gnadenhafte Fügung vollendet. Die Ereignisse am Schicksalsberg liefern einen Schlüssel zum Verständnis des Buches. Unerwartet taucht Gollum wieder auf und beißt dem unsichtbaren Frodo seinen Ringfinger ab. Wie ein Wahnsinniger tanzt das deformierte Geschöpf mit seinem Schatz am Rande des Abgrundes, schwankt und stürzt in das vernichtende Feuer. Tolkien reflektiert. Brief 181. Wenn Sie mehr Reflexion wollen, dann würde ich sagen, dass die Katastrophe im Modus der Geschichte die bekannten Worte, ein Aspekt von ihnen, exemplifiziert: Vergib uns unsere Schuld, so wie wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Im Brief 191 schreibt er noch länger darüber: Eine Bitte gegen etwas, das nicht eintreten kann, ist sinnlos. Es besteht die Möglichkeit, in eine Lage versetzt zu werden, die über die eigene Kraft geht. In welchem Falle, wie ich glaube, die Rettung vor dem Verderben von etwas scheinbar damit Unabhängigen verbunden wird, der allgemeinen Heiligkeit der Demut und Barmherzigkeit. Durch Übung von Mitleid, Erbarmen und Vergebung von Schuld wurde eine Situation geschaffen, in der alles wieder gut gemacht und die Katastrophe abgewendet werden konnte. Es wird uns versichert, dass wir unsererseits maßlos großmütig sein müssen, wenn wir auf die maßlose Großmut hoffen wollen, die darin liegt, dass uns die Folgen unserer eigenen Torheiten und Irrtümer im Geringsten erleichtert und erlassen werden. Sowohl Bilbo, wie hier auf dem Bild, als auch Frodo schonten Gollum. Zuletzt hatte sogar Sam Mitleid mit ihm. Auf der Barmherzigkeit der Halblinge baute Gott seine Gnade auf und ebnete einen Weg aus der schuldhaften Verstrickung. Tolkien erzählt nicht die Geschichte von heidnischen Heroen, sondern von der Berufung der Kleinen. Elrond sagt: So ist es oft mit Taten, die die Räder der Welt bewegen. Kleine Hände vollbringen sie. Die Protagonisten brauchen keine blutdürstigen Helden zu sein, sondern siegen durch Liebe und Demut. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 27 folgende steht: Das Törichte in der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen, und das Schwache in der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Niedrige in der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. An einer anderen Stelle sagt Elrond: Ein kleiner Halbling, ein einfacher Hobbit vom Lande, und von ihm wurde erwartet, dass er den Weg finde, den die Großen nicht gehen konnten oder nicht zu gehen wagten. Er hatte es selbst auf sich genommen in seinem eigenen Wohnzimmer. Bei sich im Wohnzimmer fängt die Berufung Bilbos an, Frodos. Frodos willigt ein in seine Berufung. Er sagt: Mir ist befohlen worden, in das Land Mordor zu gehen, und deshalb werde ich gehen. Während die Heere des Westens versagen, ficht Frodo im Inneren den eigentlichen Kampf aus. Erst als der Ring vernichtet ist, können auch die Helden auf dem Feld von Kormalen triumphieren. Ohne gnadenhaftes Eingreifen wäre Frodo mehrfach gescheitert. Am Schluss seines Weges legt er sogar sein Schwert ab und seine Rüstung, denn äußere Mittel können das Schicksal nicht wenden. Dies ist das Holz, aus dem die Helden geschnitzt sind, die Helden des Alltags, die zu ihrer Berufung Ja sagen. Kommen wir zum letzten Punkt von Mythos und Logos, die Eukatastrophe. Bei der Kosmogenese haben wir gesehen, Tolkien vertritt oder stellt dar die Schöpfung im Gegensatz zur Evolution. Bei dem Punkt Privatio Boni haben wir gesehen, das Böse ist kein zweites Prinzip, es gibt keinen zweiten bösen Gott, sondern Gott hat die Welt vollkommen geschaffen und das Böse ist die Abkehr vom Guten, ist ihr Mangel. Wir haben auch gesehen, bei Tolkiens Welt geht er davon aus, dass die Geschöpfe eine Vernunft und einen freien Willen haben. Diese Geschöpfe können fallen, sie haben auch die Möglichkeit zur Umkehr. Die Eukatastrophe ist das Erhebendste für mich bei Tolkien. Es ist das Wirken der Gnade. Tolkiens Welt basiert nicht nur auf dem natürlichen Sittengesetz, sondern kennt auch das Wirken der Gnade. Der Herr der Ringe kennt eine ganze Reihe von gnadenhafter Wendungen und der Autor erklärt dies auch zum Gesetz für gute Sagen. Die Eukatastrophe zeigt uns in einem kurzen Aufblitzen, dass es eine höhere Antwort geben mag, einen fernen Widerschein oder Echo des Evangeliums in der wirklichen Welt. Christi Geburt ist die Eukatastrophe der menschlichen Geschichte. Die Auferstehung ist die Eukatastrophe der Erzählung von der Fleischwerdung. Diese Erzählung beginnt und endet in der Freude. Was Tolkien hier mit Eukatastrophe meint, ist eine Erfahrung, wie sie beispielsweise Josef von Ägypten hatte. Der Sohn Jakobs, Israels, wurde von seinen Brüdern in einen Brunnen geschmissen und lag dort, wartete auf seinen Tod. Es ging ihm so dreckig, wie man es gar nicht einem dreckiger gehen kann. Aber derjenige, der dort in der Grube drin lag, er wurde tatsächlich gnadenhaft erhöht und konnte seine Brüder retten, seine Familie. Dies meint Tolkien mit der Eukatastrophe. Wenn er hier Bezug auf Christus nimmt, da meint er den Triumph Satans am Kreuz, wie er Gott als Menschen am Kreuz sieht, ausgespuckt, verspottet, verachtet. Aber 3 Tage später kommt die Auferstehung. Das ist die Eukatastrophe. Keineswegs soll hier gesagt werden, dass das Böse, welches jeweils hier dem Guten vorausgeht, eine Bedingung für das Gute ist. Vielmehr geht es darum, dass das Böse trotz aller Widerwärtigkeiten keine wirkliche Macht besitzt. Dies betont Gott im Silmarillion gegenüber Melkor, dem ersten gefallenen Geschöpf. Zitat aus dem Silmarillion: Ilu Eruvatar, der eine Gott, sagt zu Melkor, Zitat: Kein Thema kann gespielt werden, das nicht in mir seinen tiefsten Grund hätte, noch kann das Lied einer ändern mir zum Trotz. Denn wer dies unternimmt, nur als mein Werkzeug wird er sich erweisen, um Herrlicheres zu schaffen, von dem er selbst nichts geahnt hat. Von der Eukatastrophe lasst sich auch das Geschichtsbild Tolkiens ableiten, was dem Herr der Ringe und seinem belletristischen Werk zugrunde liegt. Die Eukatastrophe ist einerseits getragen von dem tiefen Pessimismus, der um den Sündenfall weiß, von der Gebrochenheit dieser Welt, davon, dass die böse Begierde in uns ist. Andererseits von der Hoffnung auf Gottes Gnade und Allmacht. Dementsprechend sieht Tolkien die Geschichte. Ich bin nun einmal Christ, und deswegen erwarte ich von der Geschichte nichts anderes als eine lange Niederlage. So im Brief 195. In einer Fortsetzung zum Herr der Ringe, die hat er sogar so konzipiert, dass er gesagt hat, nach der Königsherrschaft Aragons kommen Orks und verbreiten satanistische Kulte wieder. Das heißt, der Sieg des Guten wird auch nicht von Dauer sein, solange es eben nur von Menschen gemacht ist und nicht von Christus, der natürlich dann ganz und gar siegen wird. Die andere Seite aber, und das bringt er in Brief 64, sagt er, kein Mensch kann einschätzen, was sub specie aeternitatis in der Gegenwart geschieht. Also im Hinblick auf die Ewigkeit. Alles, was wir wissen, ist nur dies, dass das Böse mit gewaltigen Kräften und anhaltendem Erfolg sich vergebens abmüht. Immer bereitet es nur den Boden, aus dem unerwartet das Gute hervorsprießt. Eine irdische Hoffnung kennen die Gefährten nicht. Die einzige Hoffnung, die wir haben, ist Christus. Bei den Gefährten heißt es, wir müssen es ohne Hoffnung versuchen. So gibt Aragorn die Losung aus, nachdem Gandalf gestürzt ist. Als er später mit Gimli und Legolas die Orks verfolgt und der Abstand zwischen den Gruppen ständig größer wird, meint Gimli der Zwerg, das ist ein bitteres Ende unserer Hoffnung und all unserer Mühen. Darauf antwortet Aragorn, der Hoffnung vielleicht, aber nicht der Mühen. Die Gefährten sind nicht im Erfolg, sondern der Tat verpflichtet. Sie tun, was sie können, wozu sie berufen sind. Über Merry wird gesagt, er weiß nicht, welchem Ziel er entgegenreitet, doch wenn er es wüsste, er werde dennoch gehen. Theoden, der König der Pferdemark, trotzt einem Herz voller Zweifel. In der folgenden Szene bricht der König aus dem Burgfried aus, Gnadenhaft ereignet sich die glückliche Wende, als Gandalf der Istari, der Schutzengel, erscheint. Er greift in die Schlacht ein, wie die Engel im 2. Makkabäerbuch, Kapitel 10, Vers 29, die folgende Zitat: Schon war die Schlacht heftig entbrannt, da erschienen den Kämpfenden von Himmel her 5 herrliche Reiter auf goldgezäumten Pferden und stellten sich an die Spitze der Juden. 2 von ihnen nahmen die Makkabäer in die Mitte und deckten ihn mit ihren Rüstungen und schützten ihn vor jeder Verwundung. Auf die Feinde aber schossen sie Pfeile und Blitze. Damit sind wir bei dem letzten Thema, Tolkiens Magiebegriff. Wie gesagt, ich habe darüber eine ausführliche Arbeit geschrieben in dem Inklingsjahrbuch, was Sie nachher auch zum Kauf erwerben können. Normalerweise kostet es 25 Euro. Sie können es für 20 Euro von mir haben. An ganz vielen Stellen der Bibel wird Zauberei verurteilt. Die Zauberei im Herr der Ringe, die Magie, ist keine okkulte Magie. Was ist okkulte Magie? Was ist Magie überhaupt? Das Wort Magie kommt aus dem Griechischen Magia und bedeutet so viel wie Zauberei, Gaukelei, Blendwerk. Im magischen Weltverständnis wohnt allen Erscheinungen eine verborgene Kraft inne, derer sich der Zauberer automatisch zu bemächtigen glaubt. Mittels Sprache, Symbole und Gestik, Handlungen und Artefakten meint der Magier, einen direkten und automatischen Zugriff auf verborgene Kräfte zu haben. Meint, gute und böse Geister zu seinen Handlangern machen zu können. Die Wirkweise der Magie erklärt er als rechte Beherrschung der kosmischen Energie. Die magische Weltdeutung ist mit dem Christentum ganz unvereinbar. Die Motive des Homo Divinans, des Zauberers, sind Macht und Herrschaft. Sein Anspruch, mittels okkulter Praktiken einen direkten Einfluss auf die Welt auszuüben, widerspricht der hingebenden Haltung des Homo Religiosus, danach zu fragen, was Gottes Wille ist und aus der Vorhersehung zu leben. Die Magie ist oft ein Ersatz für die wahre Religion und läuft Gefahr, in die falsche Richtung zu führen. Im Galaterbrief 5,19 heißt es: Wer so etwas tut, wird das Reich Gottes nicht erben. Also die Magie ist ganz klar verurteilt von der Bibel, vom christlichen Denken, mit dem christlichen Denken nicht zu vereinbaren. Wie ist es nun bei Tolkien? Bei Tolkien ist es so angelegt, dass diese Istari, also Saruman, Gandalf, Sauron, übermenschliche Fähigkeiten haben, weil sie auch Engel sind. Sie können eben wie Engel wirken. Das macht sich auf verschiedene Weise deutlich. Vor allem auf geistiger Weise, wie etwa, wenn Gandalf Bilbo hilft, den Ring zu überwinden, oder beispielsweise auf dem Amon Hen, dem Berg, als es zur Konfrontation zwischen Frodo und Boromir kommt, gibt es eine Auseinandersetzung, nach der Frodo nach oben flieht, auf einen Aussichtspunkt. Auf diesem Aussichtspunkt, er hat noch immer den Ring an, den er aufgestreift hat, um Boromir entfliehen zu können, begibt er sich in die Gefahr, sich der Macht des Bösen Saurons auszuliefern, weil er den Ring aufhat. 120 Seiten später, im 2. Band, sagt Gandalf, dass er in dieses geistige Ringen zwischen Frodo und dem dunklen Herrn auf geistige Weise eingegriffen hat. Er hat gleichsam mit Sauron gerungen und die Möglichkeit geschaffen, dass Frodo sich dem Bösen widersetzen kann. Gandalf zaubert im Grunde nicht. Das wäre jetzt wirklich ein ganz weites Thema, das alles darzustellen. Das Einzige, wie er zaubert oder was man als Zauber sehen könnte, die äußere Erscheinung seiner Engelmacht, äußert sich im Licht, das er einsetzt, in Licht und Feuer. Er ist derjenige, der für die Hobbits im Auenland immer wieder Feuerwerke anzündet. Er wird als der Kindler, als der Zündler bezeichnet, als derjenige, der mit dem Feuer umgeht. Er ist auch derjenige, der im 3. Band bei der Belagerung von Minas Tirith dem Nazgul eine Stichflamme entgegenschleudert. Aber dies ist eben auch die Erscheinungsweise, analog zu der Erscheinungsweise, wie die Engel in der Bibel, wenn sie in solcher Weise auftreten, eben erscheinen. Chaschmal oder Seraphim, die Brennenden, die Engel, die als Feuerflammen vor Gott stehen, ihr Zeichen ist das Feuer, ebenso wie es das Zeichen von Gandalf ist. Die Macht Saurons äußert sich darin, dass er seine Versuchung in die Ringe aufgehen lässt. Es ist eine geistige Versuchung, die Wirkweise, wie auch Dämonen tätig sind. Schließlich ist er selbst ja auch ein gefallener Engel, ein Dämon. Und Saruman, der Gegenspieler Gandalfs, er setzt seine Zauberkraft in der Technik ein. Und hier offenbart sich, dass mit Magic in der Welt Tolkiens nichts anderes gemeint ist, als eine subkreative Fähigkeit, nämlich schöpferisch tätig zu sein, zweitschöpferisch tätig zu sein, nicht wirklich zu schaffen, aber Dinge hervorzubringen. Der Film, der viele Sachen entstellt und auch das Hässliche überdeutlich macht, vergreift sich auch gerade, wenn es um Magie geht. Im ersten Teil wird ein Zaubererduell dargestellt zwischen Gandalf und Saruman. Das kommt im Buch so nicht vor. Es wird dargestellt, wie Arwen den Fluss beschwört. Das kommt im Buch auch nicht drin vor. Es sind etliche Szenen, die im Film ganz anders sind als im Buch. Die Rezeption Tolkiens und des fantastischen Stoffes geht allerdings in diese Richtung, ist vom Zeitgeist getragen. Und etwa das erste Rollenspiel, was sich mit Mittelerde beschäftigt hat, das Meersrollenspiel, hat 400 Zaubersprüche gekannt. Im ganzen Herr der Ringe gibt es nur einen einzigen Spruch, den man als Zauberspruch verstehen könnte. Der hat eben mit der Entzündung der Flamme zu tun, die eben Kennzeichen für Gandalf ist. Zuletzt möchte ich noch etwas kurz sagen zum Autor und sein Werk. Ist dies, was ich jetzt dargestellt habe, meine höchstpersönliche Meinung, meine Einbildung, die vielleicht von dem Wunsch geleitet ist, so ein Werk in einer bestimmten Weise zu sehen? Mit Sicherheit nicht. Tolkien selber wehrte sich immer dagegen, dass seine Biografie irgendwie herhalten soll für Interpretation. Er wandte sich gegen Allegorien, aber er sagte, es gebe zwei Sachen, die für sein Werk doch wesentlich seien. Nämlich, dass er in einer Art Auenland aufgewachsen sei, in einer Zeit, in der es eben noch, also einer vormechanischen Zeit. Und er sagte, noch mehr wichtig sei, dass er Christ sei und dieses sei auch aus seinen Geschichten herauszulesen. Ganz kurz zu seinen Lebensdaten, die auch etwas über seinen Glauben mitteilen. Mit 12 Jahren ist er und sein Bruder vollweise geworden. Und zwar deswegen, weil seine Mutter Geld abgelehnt hatte von Verwandten. Die Verwandten forderten von ihr, ihrem Glauben abzuschwören. Das machte sie nicht. Sie starb daraufhin, weil sie nicht genügend Geld für die ärztliche Verpflegung hatte. Und Tolkien bezeichnete seine Mutter immer als Märtyrerin des christlichen Glaubens. Er bekam dann einen Geistlichen als Vormund. Dieser untersagte ihm eine Romanze. Mit 16 Jahren hatte nämlich Tolkien Eddie Brett kennengelernt. Und von seinem Vormund bekam er jedes Treffen untersagt. Da reagierte Tolkien, wie man heute vielleicht sagen würde, recht ungewöhnlich darauf. Er hielt sich nämlich strikt an die Anweisungen, stellte aber in der Nacht zum 21. Geburtstag seinen Heiratsantrag und heiratete seine Frau erst nachdem sie überzeugte Christin geworden war, 4 Jahre später. Aus der Ehe gingen 4 Kinder hervor. John, der später selber Geistlicher wurde, Michael, Christopher, der den Nachlass des Vaters herausgab, und Priscilla. Interessant ist auch, dass C.S. Lewis, der Autor von Pardon, ich bin Christ, oder den Narnia-Büchern oder der Perelandra-Trilogie, dass dieser C.S. Lewis durch Tolkien zum Glauben gekommen ist. In seiner Autobiografie, Surprised by Joy, bekennt Lewis selber, dass er ein vom Positivismus beeinflusster Hegelianer war, ein Pessimist, der mit dem Okkultismus in Berührung gekommen war, der Sport- und Gruppenzwänge verabscheute, sich eine Zeit lang als Dandy in Szene gesetzt hatte und schließlich sagte, dass Homosexualität und Glücksspiel die einzigen Sünden waren, zu denen er nie versucht worden war. So sah das Leben von Lewis aus, bevor er Tolkien kennenlernte. In der Zeit von 1927 bis 1940 waren sie dann die besten Freunde und 4 Jahre nachdem Lewis Tolkien kennengelernt hatte, bekehrte er sich auch zum Christentum. Lewis ist nicht irgendwer, er gilt als der meistpublizierteste Apologet des 20. Jahrhunderts. Mit Tolkien teilte er die Liebe zur romantischen Fantastik, zu alten Sagen und wie er schrieb er selber fantastische Bücher. In einer Abhandlung, damit möchte ich schließen, über den Sinn von Märchen und Fairy Stories sagte Tolkien, im Reich Gottes drückt das Dasein des Höchsten nicht das Kleinste nieder. Der erlöste Mensch bleibt dennoch Mensch. Die Geschichten und Fantasien gehen weiter und so soll es sein. Das Evangelium hat die Legenden nicht abgeschafft, es hat sie geheiligt, insbesondere den glücklichen Ausgang. Seine Briefe zeigen ein tiefes Gebetsleben, trotz dem Gelächter seiner Kollegen. Tolkien selber bekleidete eines der höchsten Lehrstühle in England. Er war Merton-Professor in Oxford für englische Sprache und Literatur. Mit seinem Glauben stand er recht alleine da. Ich habe mich lange mit dem Thema auseinandergesetzt und immer wieder mit Leuten diskutiert, die eben das nicht so sehen wollten, die alle möglichen Argumente gebracht haben, die gesagt haben, und Fairy Stories könnte man nicht nehmen, um die Herr der Ringe zu interpretieren. Die Briefe seien posthum veröffentlicht und deswegen würden sie auch nicht zur Interpretation herhalten können. Vor allem würde er aber seinen Glauben nur gegenüber entsprechenden christlichen Menschen in seinen Briefen bekunden. Das stimmt aber nicht. Es gibt einen Brief, nämlich der Brief 310, wo er an die Enkelin seines Verlegers Camilla Unwin schreibt. Sie hat eine Schulaufgabe bekommen, ein Schulprojekt. Dort ging es darum, nach dem Sinn des Lebens zu fragen. Und Tolkien beantwortet die Frage damit, dass wir das Gloria anstimmen sollen, dass wir dazu berufen sind, Gott zu erkennen, ihm zu dienen und ihm zu lieben und so unsere Seele zu retten. Und er stimmt zuletzt in dem Brief in das Gloria an. Wir preisen dich. Jetzt kommt es nicht mehr zusammen. Also, und ja, ich denke, das ist Glaubenszeugnis genug. Ich hoffe, dass ich Anregungen gegeben habe, den Herr der Ringe neu zu verstehen. Zu verstehen als eine Geschichte, in der auf bildliche Weise der Kampf der Mächte und Gewalten, die um uns sind, der dämonischen wie der engelhaften Kräfte bildlich dargestellt wird. Joseph Pierce, ein amerikanischer Journalist, der mehrere Bücher über Lewis, Chesterton und Tolkien geschrieben hat, sagte in einem kurzen Satz, "The God of Earth and Middle Earth are one." Damit möchte ich schließen. Herzlichen Dank.